Wir steigen ein in das dritte Kapitel. Weiter, liebe Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Ein Ausdruck der Freude ist auch, dass man nicht aufhören kann, miteinander zu reden, weil man das Gegenüber so sehr schätzt und so gut im Gespräch ist. Ich finde das toll. Weiter, liebe Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht mich umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht verlassen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der unüberschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott, dem Glauben, zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist ein ganz dichter Text. Ich gebe euch einfach auch den Rat, lest euch den ein paar Mal durch. Er ist es wert, öfter gelesen zu werden. Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Wenn wir uns den Text, es kommt jetzt einmal so ein grober Überblick und dann werde ich im Detail noch über das große Thema dieses Abschnitts, nämlich Gesetzlichkeit, reden. Wenn wir uns das anschauen, wie der Text strukturiert ist, dann merken wir, Paulus schaut einmal zurück. Eigentlich, er hält inne. Und er sagt, und dass ich euch nicht immer dasselbe erzähle, lasst euch's nicht verdrießen. Es ist gut, sich zurückzubesinnen auf das, was man schon einmal als richtig und gut erkannt hat. Das Zurückbesinnen festigt. Wiederholung macht fest. Und wer von euch beim Volkstanzen dabei war an dem Abend, der hat das am eigenen Leib erfahren. Wie das ist, wenn man was das erste Mal macht, wie tollpatschig man da ist. Da kann man nicht einmal, könnt sich nur erinnern, zwischen links und rechts unterscheiden. Gell? Das ist echt faszinierend. Und dann wiederholt man die Sache 4, 5, 6, 10, 15 Mal und auf einmal geht's. Das ist so wie das Atmen, gell? Das müssen wir uns auch nicht konzentrieren drauf, das geht von alleine. Paulus sagt, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht. Er weiß, dass Einübung, Wiederholung ganz was Wichtiges ist. Und so lesen wir hier einen Text der Bibel, der einen Vorgang beschreibt, der für jeden Christen immer wieder mal dran ist. Nicht nur dran, sondern auch wichtig ist. Und das Bemerkenswerte an der ganzen Textstelle ist, dass Paulus uns hier einen sehr intimen Blick in die Dinge des Lebens gewährt, die ihn zutiefst bewegen. Also Paulus schaut zurück und er ist ergriffen, Vers 12, eigentlich gefangen, weggesperrt. Er sagt, Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Jesus Christus hat ihn aus seinem ursprünglichen Leben gerissen, des Sieder. Jesus Christus hat ihn erlöst, des Weiser. Jesus Christus hat ihn mit einer neuen Mission beauftragt, des Lebter. Und es sind die drei entscheidenden Punkte, die jeder Christ in seinem Leben erfahren muss. Neues Leben erlangen, ja, aus der gewohnten Umgebung rausgehen. Gestern kann ich mich noch gut erinnern, das Rausgehen. Und dann war ein Punkt bei der Birgit und vielleicht ist es dran, nicht gleich wieder zurückzugehen. Ja, das stimmt. Zu wissen, Christus hat mich erlöst. Und zu wissen, dass ich beauftragt bin und dass ich in einen Auftrag gestellt bin. Paulus schaut zurück und er bemerkt im Vers 13, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt er. Er brütet nicht über vergebene Sünden, er verweilt nicht in alten Problemen, er lebt auch nicht von vergangenen Siegen. Weil, Vers 14, Paulus orientiert sich am Himmlischen und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes. Paulus schaut zurück und er schaut nach oben. Er denkt darüber nach, was denn das Ziel ist, worauf er sich hinbewegt. Er denkt auch über den Preis nach, den Siegespreis. Er denkt über eine Berufung nach. Das ist wichtig, über die Berufung nachzudenken, aber nicht nur nachzudenken, sondern Bescheid zu wissen und diese Berufung dann auch zu leben. Und er schaut dabei sehr weit nach oben, weil er meint ja schließlich und endlich eine himmlische Berufung. Und er denkt über die Dinge nach, die vor ihm liegen. Diesen Siegespreis und über die Vervollkommnung. Aber er belässt es nicht dabei. Paulus schaut auch nach innen. Ich bin wieder beim Vers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Auch im Vers 10 wird das angetönt. Er bekennt, dass er selber noch nicht alles erreicht hat. Er bekennt, dass er selber eben nicht vollkommen ist, wörtlich voll und ganz erwachsen ist, im geistlichen Sinne. Er bekennt, dass er selbst noch nicht allen Forderungen Gottes entspricht. Ergriffen ist dabei das Schlüsselwort. Er hat es eben noch nicht ergriffen. Er kann es noch nicht ganz fassen. Vom Griechischen her hat es sehr stark was mit Fangen und Festhalten zu tun. Immer wieder passiert es, man sagt da, ich will es festhalten, aber es gelingt mir noch nicht. Und die Frage, ja?
Ist da jetzt impliziert, dass Paulus klar ist, er wird es auch in diesem Leben nie komplett erreichen, sondern er wird immer unterwegs bleiben?
Ich für meine Person impliziere das, ja. Weil es genug andere Aussagen des Paulus, speziell im Römerbrief, gibt, dass wir in der Ewigkeit vollkommen sein werden. Er stellt sich vom Gesamtleben des Paulus her betrachtet, stellt er sich als der dar, der am Weg ist. Aber er stellt sich auch als der dar, der sehr wohl über die zwei Wirklichkeiten weiß. Gell? In Christus haben wir das alles schon. Wir kriegen den ganzen Heiligen Geist, nicht stückchenweise, nicht portionenweise. Aber es ist ein Prozess und ist eine Vervollkommnung und eine Heiligung. Und soweit du mich persönlich fragst, vollkommen, die vollkommene Allmacht, Herrlichkeit, Heiligung werden wir dann haben, wenn wir bei Christus sind. Bitte.
Das ist schön, das ist sehr schön, das ist Erwähnung.
Und auch wenn die Chance hier, das zu erreichen, was machbar ist, vielleicht sicher nicht 100% völlig sicher ist, aber er streckt sich aus und es gibt auch die Möglichkeit hier noch. Aber wenn es schwierig ist, aber vom Schauen, was geht.
Das steckt ja beim Paulus so stark drinnen. Er verwendet auch die Sprache des Kampfes im sportlichen Sinne. Ja? Das Laufen in der Arena, Hebräerbrief hast da ganz starke, ist nicht von Paulus, aber Hebräerbrief hast da ganz starke Wörter in die Richtung. Ja? Ja, es ist etwas, wonach ich mich ausstrecken darf und ich darf mich nach den 100% ausstrecken, selbstverständlich. Alles weniger ist Gott da nicht würdig. Wir sollen Christus gleichgestaltet werden, nicht mehr und nicht weniger. Bis jetzt, soweit ich in meinem Bibelwort lesen und Leben durchgedrungen bin, ist mir nur ein Mensch untergekommen, der so gelebt hat, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und das war Jesus Christus. Und dem soll man gleichgestaltet werden.
Ja? Es geht ja auch um Wasser ergreifen. Weil auf der Marienstelle heißt ergreife das ewige Leben. Und das haben wir ja schon vollkommen gekriegt.
Wirklich ist es. Wir glauben es nur manchmal nicht. Wir können es fast nicht glauben.
Ja, aber das haben wir schon komplett.
Das haben wir schon komplett.
Das kriegt man nicht stückchenweise.
Wenn du mich fragst, wo fängt die Ewigkeit an? Ich lebe mittendrin. Der Tod hat für mich keine Dimension mehr. Ich habe ja schon das ewige Leben. Genau, dass das auch wirklich Gestalt gewinnt. Mir gefällt dieser Ausdruck ganz, ganz toll, dieses Gestaltgewinnen. Das sagt ja in sich schon, das ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Läuterung ist ja ein Wort, das kommt vom Gold läutern her. Wie macht man Gold rein? Das sind viele, viele Arbeitsprozesse, wie Gold immer reiner wird. Und es sind lauter Ausdrücke, die die Bibel gebraucht. Ja, es geht nicht, ich bekehre mich und es ist alles gut und ich bin am Ziel und Ende der Durchsage, sondern es ist ein Prozess. Ich bekehre mich und die Ewigkeit fängt an und ich habe neues Leben und alles ist mir in Christus geschenkt. Das ist Wirklichkeit. Ich sage immer, meine Hilfskonstruktion für mich selber, wenn ich darüber nachdenke, ist, und dass alles schon da ist, und jetzt sind wir wieder in dem Text, das will ergriffen werden. Und dazu brauche ich, kleiner Mensch, ziemlich viel Zeit. Bitte.
Aber das, was mir dann noch fehlt, ist die Befestigung. Also die Sicherheit, dass ich mich nicht mehr verwundern
kann. Römer 8, Vers 38, 39. Da arbeitet der Paulus das aus. Ich habe euch es vorgelesen. So bin ich gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Diesseitiges noch Jenseitiges, weder Engel noch Mächte, weder Vergangenheit noch Zukunft noch Gegenwärtiges, mich kann scheiden von der Liebe Christi.
Und ich selber?
Gar nichts. Auch du selber kannst dich, wenn du an Christus festgemacht hast, kannst dich nicht mehr scheiden. Sowas nennt man Heilsgewissheit. Und es ist uns vom Wort her geschenkt. Und es gibt zwei, drei Stellen, die jetzt die mit dem Thema kämpfen, zwei, drei Stellen, die sofort bei jemand aufpoppen, die ein bisschen unsicher sind. Und es gibt 120, die das ganz klar sagen. Und dann darfst du darum beten, dass die zwei, drei Stellen dir Gott auch noch aufschließt und die 120 nehmen und sagen, danke Herr, ich darf Heilsgewissheit haben. Ja? Christus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und mit niemand ist niemand gemeint, auch du selber nicht. Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber mein Thema heute ist nicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Und wir können das am Nachmittag gern besprechen, aber nicht jetzt. Bitte. Das ist mir ganz wichtig. Immer.
Also und zwar, Paulus sagt ja, da, also bei der Hoffnung vor allem, für alle heißt es, ich habe die christliche Gemeinde und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Da habe ich mich immer gefragt.
Das ist ein lauser Ich kann darauf keine Antwort geben, ich sage es ganz ehrlich. Paulus stellt es hier fest.
Ja, Gott sagt doch eigentlich, keiner kann
genau. Genau. Aber man muss das auch so lesen, vor dem Hintergrund, warum er das anspricht. Weil es da anscheinend, er redet ja von Hunden, ja, nehmt euch in Acht vor den Hunden, und er redet von Zerschneidung. Es hat anscheinend Menschen gegeben, auch in Philippi, die angefangen haben, wieder zurück in die alte Gesetzlichkeit zu rudern. Ja? Wo du eben herausgefordert wurdest als Mensch, all diese Gesetze auch zu halten. Bis ins kleinste Detail. Und die Pharisäer und Sadduzäer, die das so stark vertreten haben, die waren ja da sehr kleinlich. Die haben ja nicht nur, unter Anführungsstrichen nur, weil auch das schaffen wir nicht, die 10 Gebote genommen, sondern da gab es ja hunderte Nebengebote, die auch noch erfüllt werden mussten. Das ist dann im Talmud zusammengefasst und so weiter und so fort. Und diese Leute spricht Paulus an und die will er herausfordern. Und da sagt er, hey, ich habe das alles gehalten. Natürlich kriegen die so einen Kopf.
Und das eigentlich als ehemaliger Pharisäer wie der Paulus?
Er kommt ja von dem Hintergrund. Ich denke, er darf das auch so sagen. Ich als Österreicher darf für die Österreicher schimpfen, wehe, du machst es. Ja? Also, aber er sagt, Leute, ich habe in dem System gelebt. Das war mir wichtig. Ich habe, und das steckt dahinter, nach allen meinen Möglichkeiten das versucht. Ja? Und dann sagt er, ein paar Verse weiter, und das erachte ich alles für Schaden. Das meint er. Und das ist die große Konfrontation in dem Text. Gell? Ja, der Paulus tragt fest auf. Der tragt fest auf. Aber nur um diese Erlösung, dieses Neue in Christus umso stärker herauszustreichen. Das ist sein Hintergrund. Gell? Aber er bekennt, er ist selber noch nicht so weit. Er ist noch nicht. Er kann es auch noch nicht festhalten. So wie wir an euren Fragen, erkenne ich ja, dass euch auch so ähnlich geht wie mir. Mir droht es auch immer wieder zu entgleiten. Das Herrliche, das ich in Christus habe, das muss ich mir auch immer wieder selber zusprechen, aus der Bibel her zusprechen lassen. Aus dem menschlichen her droht es, kann man es nicht so leicht festhalten. Der Paulus spricht von diesem, ja, ich bin auch noch nicht ganz drauf, ich habe noch nicht alles erreicht. Aber, das Letzte an dem Punkt von der Einleitung her, der Paulus schaut nach vorne. Und jetzt kommen wir zu dir, Werner. Er spricht von Nachjagen, von Ergreifen. Ja? Er will sich ausstrecken nach diesem Ziel, so wie ein Sprinter in der Laufbahn. Hebräer 12, die Verse 1 bis 2, spricht da ähnliche Sprache. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und dann gleich dazu sagt er, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Es geht nicht ohne ihn. Das ist ganz wichtig. Bitte fang nicht an, selber zu laufen. Aber mit Christus, mit Christus. Dahinter steckt natürlich, und die Verse sind voll davon, dass Paulus da ganz stark diese Gefahr, wieder in die Gesetzlichkeit zu fallen, entgegenspricht. Was ist Gesetzlichkeit? Kampf. Gegenteil zur Gnade. Okay, ein Erfüllen von Vorschriften ohne innere Anteilnahme. den Glauben selber, meinst du aus eigener Kraft, das Glauben selber hinzukriegen?
Ja.
Werkgerechtigkeit. Na, das ist Regeln brechen. Schlicht und ergreifend. Also, es war nichts Falsches dran, gell? Gesetzlichkeit, was ist das? Ich spüre mit euch ein bisschen nach. Eigentlich könnte man diesen Abschnitt hier auch umschreiben mit zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Und es bedeutet auch eine Gratwanderung, über diese Dinge nachzudenken. Und die Gratwanderung ist wichtig, weil wir müssen klar unterscheiden, was ist jetzt Gesetzlichkeit und was bringt uns in eine Gesetzlosigkeit. Aber die Gratwanderung ist zugleich auch gefährlich, vor allem deshalb, weil man sie nicht erkennt als Gratwanderung und dann sehr schnell auf einer Seite runterfällt. Und man kann auf beide Seiten hin abstürzen. Man kann in die Gesetzlichkeit abstürzen, man kann aber auch in die Gesetzlosigkeit abstürzen. Gesetzlichkeit ist eine sehr praktische Sache, sehr angenehm. Weil der Mensch unter dem Gesetz ist wesentlich leichter zu lenken als der wirklich Freie. Unter dem Gesetz entstehen Ängste und Nöte, die leicht ausgenützt werden können und die leicht für Gemeindeleitung fruchtbar gemacht werden können. Und das manchmal unter den besten Motiven, weil man will, na, man muss ja eigentlich den Laden auch zusammenhalten. Mit dem Gesetz gewinnt man Macht über Menschen. Wenn man mit dem Gesetz drohen kann, kann man Gehorsam erzwingen. Und mit dem Gesetz sind Erfolge leichter machbar. Das fängt schon bei der Kindererziehung an. Mama, ich mag aber nicht. Aber du tust es, weil ich das gesagt habe. Dem Kind altersgemäß zu erklären, warum das gut ist, ist wesentlich aufwendiger, oder? Mit dem Gesetz kann man leichter regieren. Es gibt klare Ordnung. Ich kann mich noch gut an einen Satz von meinem Vater erinnern. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich sage. Ja, recht hat er. Es gibt klare Ordnungen und klare Strafen. Menschen als Freie unter dem Evangelium oder mit dem Evangelium zu führen, ist viel, viel aufwendiger und mühsamer. Gesetzlichkeit kann auch für den Betroffenen, auf den die Gesetzlichkeit angewendet wird, sehr anziehend sein. Weil ich habe einen Rahmen, ich habe Statuten, ich habe gewisse Regeln und wenn ich mich danach halte, dann bin ich in Ordnung. Und Gesetzlichkeit schmeichelt oft dem alten Adam in seinem Tun. Gesetzlichkeit stimuliert das fromme Fleisch. Paulus redet sehr viel vom Fleisch hier. Gesetzlichkeit stimuliert, weil es ist stolz auf das eigene Werk, das gern seinen Ruhm behalten möchte, die eigene Größe aus Leistung. Und mit einigen Regeln, die ich einhalte, bin ich aus dem Schneider und den Rest meines Lebens behalte ich für mich. Das meine ich damit, ja, in die Richtung geht es, genau. Ein paar Punkte, die ich euch mitgeben will. Gesetzlichkeit ist, wenn der Mensch selbst zu seinem Heil beitragen muss. Und natürlich kommt da Werkgerechtigkeit dazu. Dagegen spricht, ich sage euch ein paar Bibelstellen, die könnt ihr euch dann selber durchlesen, Römer 3, Vers 21 bis 31, da spricht Paulus davon, dass wir ohne Verdienst, allein aus Glauben. Epheser 2, die Verse 8 bis 19 gehen in die ähnliche Richtung. Und auch Galater 2, Vers 16 spricht davon. Es geht um Werkgerechtigkeit. Dass ich mir was verdienen muss, was ja doch alleine in der Gnade Gottes liegt. Es geht um das Erbringen einer Vorleistung, das Erfüllen von Vorbedingungen. In unserer konkreten Situation bei den Juden, und von denen aus der Richtung kommt es, erst Jude werden, dann darfst du Christ sein. Erst Beschneidung und Gesetz und dann Evangelium. War eine große Diskussion. In unseren Breiten, in unsere Zeit übersetzt, erst Kirche und christlicher Gottesdienst mit allen seinen Formen. Ich muss direkt kauen, aber nein, ich sag's dazu, mit allen seinen merkwürdigen Formen auch manchmal. Die erste Begegnung mit dem Evangelium ist oft eine Begegnung mit einer, gelinde gesagt, merkwürdigen Art. Schaut euch eure Gottesdienste einmal ganz wertfrei an und überlegt euch, was ein Ungläubiger sich dabei denkt. Ist heilsam. Ist durchaus heilsam. Newcomer begegnen oftmals vorerst nicht dem Heiligen Geist, sondern zuerst einer bestimmten Form von Gruppengeist. Wie wir es halt gern haben in unserer Gemeinde. Gesetzlichkeit hat was damit zu tun, dass der Mensch selber das Heil absichert. Wir kratzen schon an dem Thema, das ich gesagt habe, ich vermeide es. Und so ist Gesetz alles, was dem Kreuz Jesu um des Heils und der Erhaltung dieses Heils willen noch hinzugefügt werden muss. Oder alles, was jetzt wichtig wird, dass Christus zunehmend aus der Mitte verdrängt wird und man über alle möglichen Dinge debattiert. Und da könnte man jetzt sprechen oder muss man auch drüber sprechen. Was ist wirklich wichtig, um das Heil zu festigen, abzusichern? Was ist wirklich wichtig? Und dann fängt man an zu diskutieren, bestimmte Formen des Taufverständnisses. Vor allem der Druck in Richtung Glaubenstaufe oder Wiedertaufe. Oder der Druck, die Volkskirche zu verlassen, um einer, Klammer, der wahren Gemeinde Jesu anzugehören. Oder eine neutestliche, testamentliche Gemeindeordnung, was immer darunter zu verstehen ist. Auch die Frage nach dem Schriftverständnis kann diese Funktion übernehmen. Überhaupt bestimmte einzelne theologische Lehrinhalte. Wie ist mein Sakramentsverständnis? Wie geht's mir mit der Frage nach dem tausendjährigen Reich? Wann wird die Entrückung stattfinden? Die Amerikaner vor der Trübsal, wir Europäer nach der Trübsal, oder wie, oder was, oder in der Mitte drin? Wie verhalte ich mich zur Psychologie und zur Philosophie als Christ? Wie grün muss ein Christ sein? Darf ein Christ in die Politik? Oder gehört er da auf alle Fälle hin? Und wenn ja, welche Partei? Das sind alles heilsentscheidende Fragen, oder? Aber die Realität schaut so aus. Und manchen Menschen wird da ein Riesengewicht auf den Buckel geschnallt für nichts und wieder nichts. Welche Gaben muss man haben? Oder umgekehrt, auf Seiten mancher anderer Denominationen, welche Gaben darf man auf keinen Fall haben? Der Klarheit halber, uns rettet nicht die zweite Taufe. Uns rettet nicht der Übertritt in eine andere Kirche. Macht uns nicht unbedingt auch nicht einmal lebendiger. Uns rettet auch kein bestimmtes Schriftverständnis. In der Gnosis ist Erkenntnis gleich Erlösung. Die Erkenntnis kann sehr schnell zur Spaltung führen. Uns rettet auch nicht die Fülle von Erfahrungen und Gaben. Das macht mich für eine Weile froh. Aber letzte Gewissheit liegt da nicht drinnen. Besonders dann nicht, wenn sie auf einmal ausbleiben, die Erfahrungen. Was uns rettet, ist das Werk Jesu Christi am Kreuz. Punkt. Etwas anderes trägt nicht in der Krise. Glaub nicht an dich, das trägt nicht in der Krise. Du kannst für dich nicht die Hand ins Feuer legen. Kein Tun, keine Leistung, keine Erfahrung und kein Erlebnis trägt wirklich in der entscheidenden Krise. Und ich betone das Erlebnis besonders, weil ich sehe in unserer heutigen Zeit sehr oft ein von Erlebnissen geprägtes Christentum. Nicht umsonst haben wir so eine Event-Tätigkeit. Da geht es darum, dass ich was erlebe. Ist dann Gott auf einmal nicht mehr da, wenn ich nichts mehr erlebe? Oder darf ich das im Glauben annehmen? Vielleicht als von Gott gewollte Wüstenzeit? Nachdenkphase? Zweiter Punkt, wenn die. Bitte.
Ich stimme dir grundsätzlich zu, aber jetzt zum Beispiel als Gemeinde muss man ja auch sich öffentlich einigen auf ein bestimmtes Verständnis oder auf bestimmte Formen. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist alles beliebig.
Klar.
Ja. Den Beeinflussen in irgendeiner Form. Und das ist doch für uns eher.
Ganz sicher musst du dich auf ein gewisses, in einer Gemeinde musst du dich auf ein gewisses, auf der Gemeindeebene musst du dich auf ein gewisses Schriftverständnis festlegen. Stimmt. Die Frage ist, wo für mich anfängt, die Gesetzlichkeit zu wachsen, ist, wie gehe ich um, wenn jemand anderer ein anderes Schriftverständnis hat? An einem gewissen Punkt. Spreche ich ihm die Heilsgewissheit, spreche ich ihm das Heil ab, spreche ich ihm das Christsein ab? Das wäre die Frage, die für mich da entscheidend ist. Wir haben, wenn ich da jetzt reinhören würde, ganz verschiedene Gemeindeprägungen und ganz doch an manchen Punkten ein unterschiedliches Schriftverständnis. Ja? Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Schaffen wir es in unserer immer zur Gesetzlichkeit neigenden Denke, schaffen wir es, uns auf das gemeinsame Ganze zu konzentrieren, Christus zu leben und alles andere Christus zu überlassen und zu sagen, zur gegebenen Zeit werden wir darüber Weisheit erlangen oder fangen wir uns an zu bekämpfen. Und ich rede jetzt von all den Punkten, die ich erwähnt habe. Es gibt ein paar Sachen, die, würde ich sagen, die definieren, ob ich von einer christlichen Gemeinde rede oder nicht. Da kann man dann schon Stellung, muss man Stellung beziehen. Ja? Aber bei vielen anderen Dingen sehe ich einfach eine sinnlose Streiterei. Ja? So in die Richtung. Und da wäre mir viel wichtiger, das eine zu betonen, eben dass Jesus Christus es ist, der alles in allem ist und trägt. So, das nächste wäre, wenn die Beziehung zu Christus, wenn man die versachlicht. Ich glaube, bei allem, was ich gesagt habe, Leben im Evangelium, Leben nach der Schrift, Leben im Wort, heißt Leben mit einer Person. Jesus Christus sagt, ich bin das Wort. Evangelium annehmen, zu lebendigen Glauben kommen, heißt zuallererst in eine Beziehung hineingenommen zu werden. Ich weiß mich geliebt, mir ist vergeben. Alle bedrängenden Fragen nach dem Heil sind in eine ungemein frohmachende Gewissheit verwandelt. Christus sagt mir zu, es ist alles gut. Und diese Beziehung, die Gott möchte, ist seltsamerweise immer wieder in Gefahr. Und irgendwann schleicht sich das ein, dass das konkrete, alltägliche Christenleben zunehmend darin besteht, den Willen Gottes zu erforschen. Das ist noch gut, aber dann geht's los. Dann fängt so eine eigentümliche Verwandlung an und aus der dankbaren Annahme wird Verpflichtung. Und anstatt die Liebebetonung zu betonen, kommt der Leistungsgedanke rein. und aus Freundschaft wird Pflicht und aus Geschwistern werden Funktionäre. Und dann werden Paragraphen gewälzt in ältesten Versammlungen, anstatt zuallererst sich einmal am Wort Gottes auszurichten. Und aus dem Sein mit ihm wird dann das Tun für ihn. Das ist der Schlüsselsatz zu dem Ganzen. Und da sind wir sehr geprägt, alle wir mitsammen, die wir aus dem christlichen Abendland kommen. Wir sind von Leistung geprägt und gerade die evangelischen Gemeinden sind ganz stark von Leistung geprägt. Und wir vergessen dabei, dass es um das Sein in Christus geht. Das ist das Wichtigste. Für Christus zu tun, muss aus dem Sein erwachsen, aus der Beziehung heraus. Wenn es dann nur mehr um das Tun geht, und bitte hört es mich nicht falsch, ich spreche nicht gegen das Tun mit Christus, ja? Aber nicht für, du kannst für Christus nichts tun, er hat alles. Und Jesus richtet dazu eine entscheidende Warnung an die Gemeinde von Ephesus. In der Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, könntest du das nachlesen, Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, aber ihr kennt es eh sowieso. Jesus Christus sagt, ihr seid eine tüchtige Gemeinde, ihr seid rechtschaffen, ihr seid treu, ihr seid fleißig, ihr seid richtige Lutheraner, sagt er. Nein, das steht nicht da. Aber dann sagt er, aber liebe Leute, die erste Liebe fehlt. Und das gefährdet diese Gemeinde. Weil ihr diese erste Liebe fehlt, droht dieser Gemeinde der Verlust ihrer Berufung. Und das Wort von der fehlenden ersten Liebe ist nicht ein Wort, das uns erst recht das Herz noch schwer machen soll. So kann man ja praktisch jedem Christen irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, gell? Aber es bedeutet was Schöneres, was Besseres. Erste Liebe heißt, vergiss nicht, dass ich dich zuerst geliebt habe. Erste Liebe, das heißt die Liebe der ersten Zeit, die Liebe der Brautzeit, des Hingerissenseins von Jesus, wo du ganz und gar von ihm fasziniert warst. Dahin geh zurück. Das versperr nicht irgendwo in einem Kämmerchen, sondern hol's raus. Stell's an den prominentesten Platz deines Lebens und betrachte es jeden Tag neu.
Das andere ja, verbessert es teilweise, weil die Emotionen halt nicht da sind.
Ich gebe dir recht, es ist grundsätzlich unser erster Zugang zum Thema Liebe, ist immer mit Emotionen verbunden. Ich habe lernen dürfen, dass Liebe viel mehr ist als die Emotionen. Weil ich gebe dir recht, die sind was sehr Flatterhaftes. Die sind mal da, mal nicht da. Was tue ich, wenn die Emotion nicht da ist? Ist dann die Liebe weg? Und jeder von euch, der schon mal ein bisschen Eheberatungsbücher gelesen hat, weiß, dass da immer definiert wird, und das gefällt mir sehr gut, Liebe ist eine Entscheidung. Ja, das war in der ersten Liebe so. Die erste Liebe fängt an mit einer Entscheidung. Und das ist auch weiterhin so. Und die Entscheidung bedeutet, ich wende mich immer wieder dieser ersten Liebe zu. Nichts anderes habe ich gemeint. Und ich sagte ganz...
Ich habe mich damit auch verpflichtet und meine Verantwortung.
Genau.
Ja. Das Gegenüber, Dankbarkeit wird zur Verpflichtung. Das ist schwierig. Das ist nicht so entweder oder nur, sondern...
Es ist immer... Schwarz-Weiß ist immer gefährlich. Ja? Es ist immer verwoben. Und es ist ganz sicher was... Ja... In Liebe, aber doch Herausforderndes, auch in diesem Offenbarungstext, wo Jesus Christus schon sagt, das habe ich gegen dich. Da fehlt was. Und wenn du so willst, das steht, könnte jetzt vom Text her nicht unbedingt reinholen, aber Jesus Christus fordert das auch ein. Er sagt, das gehört dazu. Denk an diese erste Liebe. Vergiss nicht, worauf es dir da wirklich angekommen ist. Ja, diese Hingabe. Ja, da ist was drinnen, da hast du vollkommen recht. Wir wissen, dass Gesetzlichkeit oft Streit bringt. Es gibt viel verbissenes Gesetz, Gezänk über das Gesetz und oftmals auch über Nebensächlichkeiten. Unser Urgel habe ich schon erwähnt. Und irgendwann einmal und zuletzt, und darum ist mir das so wichtig, dass man den Text auch beachtet, irgendwann brechen dann Menschen unter diesen Forderungen des Gesetzes zusammen. Das liegt ja ganz stark in diesem Pharisäertum, das der Paulus hier anspricht. Gesetze haben nämlich die Tendenz, immer weiter verfeinert zu werden, aber mit dem Verfeinern werden sie auch immer unerfüllbarer. Und wisst ihr, diese Unerfüllbarkeit des Gesetzes, wenn man nur am Gesetz sich orientiert, das ist die Geburtsstätte von Heuchlerei und Frömmlerei, weil ich muss ja dann so tun, als ob. Und das artet, das kommt unmittelbar dann entweder zu einem großen Burnout, weil ich einfach merke, ich schaffe es nicht und dran zerbreche, oder es endet in freudloser Verbissenheit, weil ich so konzentriert bin drauf, nach außen hin alles richtig zu machen. Eine andere Gefahr, und ich spreche nur Gefahren an und ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, muss ich gleich dazu sagen. Wenn Frömmigkeit, die Gestaltung der Frömmigkeit zum Gesetz wird. Und da muss ich kurze Vorbemerkung machen, wir sind nicht gleich am Ende. Wir leben in der heutigen Zeit, in einer Zeit des großen Individualismus. Und eines der Schlagwörter unserer heutigen Zeit ist Selbstverwirklichung. Und es muss uns bewusst sein, als Christen muss uns auch bewusst sein, dass Selbstverwirklichung ein antichristliches Konzept ist. Ich habe jetzt so oft schon gesagt, dass es darum geht, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass wir ihm ähnlicher werden. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Da steckt Selbstverwirklichung nicht drinnen. Wenn ich Christus ähnlicher werde, dann steht Christusverwirklichung drinnen. Er ist das Bestimmende, nicht ich. Das ist mit Individualismus gemeint. Individualismus sagt, ich bin bestimmend. Der Mensch ist bestimmend. Die Bibel sagt, nein, Gott ist bestimmend. Er ist das Zentrum. Und daher haben wir gerade an diesen Punkten ganz stark zu kämpfen in unseren Gemeinden. Es gibt ja diese vielen persönlichen Erfahrungen, Einsichten, Führungen. Und wenn die verallgemeinert werden, wenn die allgemein verbindlich gemacht werden, wenn das dann für alle gelten muss, dann wird es schwierig. Gesetz ist dann jede verpflichtende Regel bzw. Norm einer Gruppe, oder durch einen Einzelnen verfügt, die nicht im Wort der Schrift begründet ist, aber als Wille Gottes ausgegeben wird. Da ist der Knackpunkt. Und irgendwann wird es dann an das Heil drangehängt und dann muss ich diese Normen erfüllen, um das Heil zu erlangen. Und da hat sehr viel Einfluss, die Lebensgeschichte, ich habe es hier hingeschrieben, woher ich herkomme, was ich erlebt habe, meine Prägungen, das beeinflusst alles meine Frömmigkeit. Und jeder neigt dazu, zunächst einmal das eigene auf andere zu übertragen. Aber ich muss aufpassen, dass ich es nicht zum Gesetz für andere mache, wenn es wirklich nur auf meine eigene Prägung zurückzuführen ist. Wie ich meinen Glauben lebe, ob ich ein schwerblütiger Mensch bin oder ein Hans Luft, wird sich auswirken in der Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe. Aber wenn ich als Springinsfeld dem anderen seine Schwerblütigkeit ankreide und seinen Glauben hinterfrage, weil Das Evangelium ist ja was Fröhlichmachendes, dann fängt es an, zum Gesetz zu werden, liebe Leute. Und umgekehrt, ja, das geht in beide Richtungen, selbstverständlich. Und das wirkt sich aus auf Essen, überhaupt alles, was mit dem Leib zu tun hat, auf die Sexualität. Es wirkt sich aus auf die Atmosphäre zu Hause. Persönliche geistliche Erfahrungen, Stichwort Führung, die ich gemacht habe, werden dann auf einmal verbindlich und normativ für andere. Gott hat mir diesen Menschen als Partner gezeigt, höre ich oft bei der Ehevorbereitung. Das glaube ich dem ganz gerne. Aber liebe Leute, ob Gott jedem Menschen seinen Partner zeigt, das wage ich zu hinterfragen. Und wenn ich dann nämlich, und das habe ich schon gehört aus Gemeinden raus, wenn ich dann diesen einen Partner versäume, dann ist es das Unglück des Lebens. Und ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Also wie Leute, tickt sie noch richtig? Entschuldigung. Was steckt da für Gottesverständnis dahinter? Stilfragen gehören hier ebenso genannt. Alles, was mit Form zu tun hat, vom Gottesdienst bis hin zum offenen Abend, beruht wenig auf Offenbarung, mehr auf Überzeugung. Und man kann das durchaus vertreten, aber man sollte doch anderen die Freiheit lassen, das auch getrost anders zu sehen. Und liebe Leute, ob ich beim Singen oder beim Beten die Hände oben oder unten habe, das drückt für mich überhaupt nicht aus, wie intensiv oder wie heilig dieses Gebet ist oder dieser Gesang. Das sind Prägungen. Es macht aus, in welcher Gemeinde du groß geworden bist. Es gibt halt Gemeinden, da heißt es, wer einen Kaffee will, tut die Hände runter. Und es gibt Gemeinden, da wird gesagt, wer einen Kaffee will, soll die Hand heben. Ja, what else? Soll sein. Fragen nach der persönlichen Lebensführung, wie sie in einer Gruppe üblich sind, gehören da auch hinein. Wer sich daran hält, gehört dazu. Wer sich nicht daran hält, ist ausgeschlossen oder wenigstens nachhaltig stigmatisiert. Wie viele Textilien müssen in einem christlichen Badeanzug verarbeitet sein? Dürfen die Kinder eines Predigers Dreadlocks haben oder nicht? Mein eigenes Schicksal, wie kannst du deinem Sohn erlauben, Dreadlocks zu tragen? Bin ich gefragt worden. Sage ich, weißt du, worauf es wirklich ankommt? Ich wollte als Kind immer Dreadlocks haben, meine Eltern haben es verboten. Und mein Sohn darf endlich. Der hat mir glatt den Glauben abgesprochen. Wie ausgeflippt oder leger darf man sich geben? Welche Musik darf man hören? Wie führt man eine christliche Ehe? Wie viel Mitarbeit muss der Einzelne leisten? Wie viel Gebet ist richtig? Wie viel Gebet ist falsch? Wann ist das Gebet richtig? Wann ist das Gebet falsch? Die Liste könnte endlos fortsetzen. Einen wesentlichen Beitrag zur Ausformung von Gesetzlichkeit, und das ist mein letzter Punkt, ist dann noch der Idealismus. Idealismus, der leicht in Perfektionismus umschlägt. Der Idealismus verführt Menschen dazu, ihre eigenen Antreiber zu werden. Und wir leben Diese Menschen leben dann unter dem inneren Einpeitscher. Sie werden sich selbst zum Gesetz. Ich darf kein Sünder sein. Furchtbar, oder? Bitte? Da kann dich Jesus nicht lieb haben. In meiner Bibel steht, wenn jemand sagt, er ist ohne Sünde, belügt er sich selbst. Aber es gibt diese Ausprägung, es sind ja nur Beispiele, versteht es mich ja nicht falsch, das ist nicht allumfassend. Aber es gibt diese Menschen, die leiden darunter, weil irgendwann einmal dieser Gedanke in sie hineingepflanzt wurde, ich darf nicht scheitern, ich darf nicht versagen, ich darf nicht zweifeln, ich darf nicht schwach sein. Ihr kennt sicher alle den Hans-Peter Reuer. Und ich gebe es zu, ich war auch geschockt, aber ich habe mit dem Hans-Peter mal ein längeres Gespräch geführt und er hat mir über seine Zweifel erzählt. Schlicht und ergreifend Zweifel am Erlösungswerk Christi. Er hat gesagt, manchmal sehe ich so schwarz, am liebsten würde ich mich hinlegen und sterben. Das darf man doch nicht als guter Christ, oder? Das schon gar nicht als Verkündiger. Wie kann der Hans-Peter das überhaupt nur zugeben? Wandern doch geheim halten, oder? Bitte? Ja, klar. Aber das ist, ich muss immer froh und ausgeglichen und zuversichtlich sein, auch das. Ich darf keine Krisen haben, muss geistlich immer topfit sein. Muss immer spitze sein. Das ist besonders für Prediger sehr verhängnisvoll. Die Gefahr beim Idealismus ist dann auch noch, dass vom Idealismus her so jemand dann sehr schnell zum unbarmherzigen Verkläger der Brüder wird. Und so Menschen verklagen dann die Gemeinde, die Amtsträger, und wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sein könnten, dann verklagen sie sich selbst am meisten. Und dann gibt es da noch den Zeitgeist, was immer das auch ist. Aber auch der kann zum Evangelium werden. Und dann gibt es so komische Entwicklungen einer Biospiritualität, eines Wellness-Evangeliums, eines Wohlstandsevangeliums, einer Eventkultur oder dass ein Christ auf keinen Fall oder auf jeden Fall politisch sein muss. Und dann kommt es eben rein, dass von diesem Zeitgeist auch diese Spielart kommt, dass wir ja in Christus eine uneingeschränkte Freiheit zum Gesetz haben. Und es gibt nur ein Gesetz, bei denen, dass es kein Gesetz geben darf. Und in Christus ist mir alles erlaubt. Und wisst ihr, das hat gar nichts mit Zeitgeist zu tun, weil das ist ein alter Hut. Gegen das hat Paulus schon gekämpft. Gesetz ist auch da, wo zum rettenden Glauben der wirkende Glaube kommt. Und zwar als Forderung hinzukommt. Natürlich hat Glauben Wirkung, selbstverständlich. Aber ein Glaube, der mit Zeichen und Wunder rechnen muss, führt in die Irre. Im Gegensatz dazu möchte ich euch aus Römer 4, ab Vers 17 vorlesen. Wie geschrieben steht, und der bezieht sich auf die Mose-Stelle, da bezieht er sich auf die Zeit des Abrahams. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und dann kommt's, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. Paulus, Abrahams Glaube war rettender Glaube. Aber er hat die Auswirkungen erst Jahrzehnte später öfter erlebt. Was ist mit der Zeit dazwischen? War es da nicht rettender Glaube? Und wie viele Brüder und Schwestern heutzutage wären zum Abraham gekommen und hätten zu ihm gesagt, du hast keinen richtigen Glauben, weil das, was du glaubst, kommt ja nie ins Wirken. Glaube darf auch Glaube wider allen Augenschein sein. So ein wirkender Glaube ist durchaus Erfahrung vieler und darf als Erfahrung auch bezeugt werden. Zum Gesetz darf er allerdings nicht gemacht werden. dass auf jedes Gebet hin sofort Gebetserhörung stattfinden muss. Auf jede Krankheit hin sofort Heilung stattfinden muss. Liebe Leute, das ist Unfug. Und jetzt höre ich auf. Es ist Zeit, jetzt höre ich einfach auf. Und zwar lese ich zwei Verse noch vor. Mal so viele schöne Sachen hätte ich noch. Aus Philipper 3, Vers 10. Bei all dem, als Vorsatz, und dann lese ich, bei all dem, was ich jetzt erwähnt habe, was Christus klein macht, sein Erlösungswerk klein macht, das Heil so unerreichbar macht, augenscheinlich, bei all dem gilt eines für mich, und das ist das, was ich aus dem Philipperbrief so sehr gelernt habe. Und ich lese Philipper 10 und bis 12. Philipper 3, 10 bis 12, Entschuldigung. Wie geschrieben steht, das möchte ich nicht lesen. So, ab Vers 11, Entschuldigung. ich bin durcheinander. Entschuldigung, es kommt davon, wenn man abkürzt. Nein, ich möchte euch das vorlesen. Ihn möchte ich erkennen, in all dem Durcheinander, das gerade in meinem Kopf ist. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Christus möchte ich erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung möchte ich in meinem Leben spürbar leben. Und das nimmt mich auch hinein in die Gemeinschaft seines Leidens. Und ich muss seinen Tod, den Knechtstod, den Sklaventod, ich muss diesen Tod für mich zulassen. Der ist auch für mich geschehen. Aber in seiner Gemeinschaft, in seiner Auferstehung, in dem gleichgestaltet werden, der bis an diesen Punkt geht, und ich kann es nicht ausloten, was der Paulus hier wirklich sieht. In dem allen gelangen wir zur Auferstehung. In dem allen ist uns das ewige Leben, die Auferstehung sicher. Und dann einfach noch einmal, und da möchte ich mir zum Paulus dazustellen, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Herr Jesus Christus, ich könnte es nicht treffender sagen. Ja, ich möchte dich mehr und mehr erkennen. Ja, ich möchte mehr und mehr begreifen, was es heißt, aus der Kraft deines Lebens, deiner Auferstehung, aus der Kraft der Gemeinschaft mit dir zu leben. Und auch wenn mir das in so vielen Bereichen des Lebens schwerfällt, so möchte ich mich doch danach ausstrecken mit ganzer Kraft, mit all der Weisheit, die du mir schenkst, mit all der Erkenntnis, die dein Geist meinem Geist schenkt, mit all der Liebe, zu der du mich befähigst, dass ich es ergreife, dein Leben, deine Herrlichkeit, deine Liebe. Amen.